Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unsere heutige Changemakerin:
Johanna Fliegl. Ja, herzlich willkommen, liebe Johanna, und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen.
Sehr gerne, ich freue mich auch.
Ja, wir sind bei dir in deinem Wirkraum, wie du mir erzählt hast, in Wien, in einem wunderbaren Altbauhaus. Und von dort aus werden wir jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörern etwas erzählen, wer diese Johanna ist, die mir gegenüber sitzt. Wie würdest du dich denn beschreiben als Mensch?
Ja, ich bin in Wien geboren und größtenteils in Österreich aufgewachsen, mit einer Ausnahme, einem Jahr in Italien. Das hat mich sehr geprägt. Das war eine sehr besondere Zeit für mich, sehr viel Lebensfreude, die Form. Also vor allem diese Herzqualität, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden in dieser Zeit und habe dann 7 Jahre in der Grundschule in Österreich gearbeitet, im Regelschulsystem, und habe dann vor einigen Jahren entschieden, diesen Weg, den ich dann auch schon in der Schule begonnen habe, zu gehen, einen neuen Weg, dem noch mehr Raum zu geben.
Und wann warst du in Italien? Wie alt warst du da? Warst du als Kind oder als Jugendliche oder...
Nach meinem ersten Studium zur Lehrerin.
Ah, okay. Das heißt, du warst schon sehr erwachsen eigentlich dort und hast das bewusst wahrgenommen als erwachsene Frau, nicht als Kind.
Genau, also 21, 22 Jahre.
Mhm, cool, sehr schön. Ja, du machst ja ganz vieles, habe ich gesehen und gehört und gelesen. Wir haben uns ja kennengelernt bei einer Veranstaltung der Gemeinwohlökonomie Österreichs. Das heißt, du bist ja in sehr vielen Bereichen unterwegs. Schildere mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was so sind so deine Arbeits- oder Wirkschwerpunkte? Wie bist du unterwegs, diese Welt ein Stück besser zu machen?
Also einerseits das Tau-Magazin. Tau-Magazin für Barfußpolitik ist der Untertitel. Das ist ein großer Arbeitsbereich. Dann arbeite ich mit Pflanzenfarben. Also ich stelle pflanzliche Pigmente her, direkt aus den Blüten, Wurzeln, Blättern. Und mache aus diesen Pigmenten dann auch vor allem Aquarellfarben und illustriere auch mit diesen Farben. Also bin da künstlerisch tätig und unterrichte auch, wie man Farben selbst herstellen kann, vor allem in Schulen mit Kindern oder auch mit Erwachsenen, je nach Bedarf.
Mhm, cool. Kannst du kurz uns erzählen, wie man so Pflanzenfarben herstellt? Das würde mich jetzt einmal interessieren. Ohne dass wir es optisch zeigen können, weil wir ja nur einen Audio-Podcast haben. Aber ja, wie funktioniert so etwas?
Ja, gibt die Möglichkeit aus frischen Pflanzen, also aus Blüten, aber auch aus Blättern, Stängeln, Wurzeln. Oftmals verstecken sich die wunderbaren Farbstoffe in Pflanzenteilen und sind nicht sichtbar. Also die werden erst sichtbar durch das Auskochen. Und also frische Pflanzen oder auch getrocknete Pflanzen. Das heißt, man kann das ganze Jahr Pflanzenfarben herstellen. Und dann werden die Farbstoffe ausgezogen, sagt man. Also man gibt sie in Wasser und kocht oder entweder mit warmem Wasser oder kaltem Wasser. Und dann werden sie weiterverarbeitet. Auch über chemische Prozesse kann man dann Pigmente gewinnen. Also mit Basen und Säuren werden Kristalle gebildet und diese durchsichtigen Kristalle werden dann von den Farbstoffen durchfärbt. Und dadurch bekommt man ein Pigment, das dann diesen Farbstoff trägt. Und diese Pigmente kann man dann zu allen gewünschten Farben weiterverarbeiten mit dem entsprechenden Bindemittel.
Und das ist dann so wie eine normale Aquarellfarbe, muss ich mir das so vorstellen? Oder funktioniert es irgendwie anders, dass das dicker ist oder keine Ahnung?
Nein, es gibt einen ganz normalen Farbkasten, kann mit dem Pinsel abgetragen und aufs Papier aufgetragen werden.
Cool. Und welche Gemälde erschaffst du dann?
Vor allem Illustrationen zum Text oder auch vor allem Pflanzen zeichne ich natürlich gerne, also Botanisches.
Und die Pflanzen, sind die Pflanzen, holst du die irgendwo in der Umgebung von Wien oder in Wien oder wo bekommt man die her?
Ja, einerseits aus Wildkräutersammlung, also Wildpflanzen, oder auch aus eigenem Anbau. Ich habe hier im 7. Bezirk ein Hochbeet, in dem ich Färberpflanzen anbaue. Oder auch auf Reisen, also zum Beispiel, als ich in Sekem in Ägypten war, konnte ich dort Ringelblumen mitnehmen oder vom Markt getrocknete Rosen, Hibiskus, Färberdistel und bitte auch immer wieder Menschen, die in entsprechende Länder fahren, mir Farben mitzubringen, also die Rohstoffe dafür.
Mhm, das ist cool. Und braucht man da sehr viele Rohstoffe, sehr viele Blumen, dass man irgendwas, eine Farbe herausbekommt?
Verhältnismäßig wenig.
Ah, okay.
Mhm. Ja, und ich versuche so oft wie möglich auch mit Resten zu arbeiten. Also, kein Gemüse oder keine Esspflanzen, sondern Reste von Pflanzen.
Mhm, mhm. Sehr schön. Ja, das ist cool. Ja, du hast auch das Magazin Tau erwähnt und du hast auch erwähnt, es ist ein Magazin für Barfußpolitik. Ich habe schon einige Exemplare gelesen, sind sehr interessante Themen immer und sehr interessante Berichte. Erklärst du vielleicht einmal den Zuhörern, was ist denn eine Barfußpolitik? Weil ich glaube, dass dieser Begriff auch nicht bei allen so präsent ist.
Ja, oftmals stellen wir dann die Frage zurück, was denkst du, was es ist? Und was ich darunter verstehe, ist eine Politik oder ein Wirken in der Welt, das aus dem Spüren kommt. Also also Handlungen, die aus der Kombination aus Intellekt und Spüren kommen und nicht nur aus der Ratio. Und barfuß deswegen Verbindung mit der Erde, Verbindung mit uns selbst, auch mit unserem Herzen und daraus gemeinsam am besten erschaffen und gestalten und da auch politisch aktiv zu sein.
Und welche, also ich hätte mir zum Beispiel was anderes vorgestellt.
Ja, da wäre ich jetzt neugierig.
Natürlich, an Barfuß habe ich schon gedacht, an das Barfußgehen, aber ich habe mir eher gedacht, dass es sozusagen eine Bewegung ist, die von unten nach oben geht. Also wo es keinen Investor gibt, der ein Magazin auf den Markt bringt und sagt, okay, ich möchte die und die Botschaft, sondern wo einfach gemeinschaftsgetragen oder gemeinsam getragen ein Magazin erstellt wird. Das war so mein Bild davon, von dieser Barfußpolitik.
Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Also alles, was du gerade gesagt hast, trifft für uns, kann ich jetzt, glaube ich, für unser Team sprechen. Wir sind 4 Frauen, gerade im Kernteam, trifft für uns zu. Also es ist jetzt nicht explizit machtkritisch, aber ich denke, wir haben schon den Zugang, dass eben jeder sich ermächtigen kann, eben der eigenen Freude und der eigenen Stimme folgend mitzugestalten. Und wir haben auch den Zugang, dass wir nicht nur bekannte Persönlichkeiten in unserem Magazin sichtbar machen oder noch weiter sichtbar machen, sondern eben auch, also dass jede Stimme wertvoll ist und etwas Wichtiges beitragen kann.
Mhm. Und wie finanziert ihr euch? Da gibt es ja auch ein spezielles Modell, glaube ich, so was ich so gelesen habe. Wie ihr euch finanziert, dieses Magazin? Das kostet ja Geld. Ihr wollt ja was verdienen, es muss gedruckt werden, es muss vertrieben werden und es braucht einfach finanzielle Mittel.
Ja, also passend zu der Form, in der wir auch gemeinsam erschaffen. Es ist ein künstlerischer Prozess, weil wir werden von einer Idee angezogen und setzen das dann Schritt für Schritt auch abtastend und suchend um. Und da kommen immer wieder Schreibende, Zeichnende, Fotografierende mit ins Boot. Das ist ein sehr organischer Prozess. Und eben passend dazu haben wir jetzt versucht, ein Wirtschaftsmodell oder eine Finanzierungsform zu finden, die zu dem passt. Und da haben wir letztes Jahr das gemeinschaftsgetragene Wirtschaften für uns als Experiment begonnen. Mhm. Experiment deswegen, weil wir auch erst schauen müssen, ob das für uns das Richtige ist. Und das auch ein Prozess ist, der erst langsam quasi sich materialisiert. Also wir sind auf dem Weg, wir finden das im Moment stimmig und es zeigt sich auch, dass das gerade bei unseren Leserinnen gut ankommt. Und das ist ein Gemeinschaftsprozess, ist immer ein Weg und auf diesem Weg sind wir und sind wir neugierig, was sich da auch für Möglichkeiten noch zeigen.
Mhm. Ja, ist ein cooler Weg, finde ich.
Ja.
Und du hast etwas Interessantes gesagt, das Thema, wie hast du gesagt, zieht sich an oder kommt zu euch. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Ja, also wir lieben Kreise, wir sitzen sehr oft im Kreis und spüren auch gemeinsam und ertasten da auch. Also wir hören ins Feld quasi rein, was ist jetzt auch dran, was sind Themen, die interessant sind und andererseits auch jetzt im Moment wichtig sind. Und diese Kombination, da das zu finden, das braucht eben möglichst viele Wahrnehmungsorgane und diese Runden und Kreise, ich glaube, die schätzen wir alle sehr und dann gebiert sich dann meistens etwas oder es ruft etwas und es passiert auch des Öfteren, dass wir am Anfang noch gar keinen Titel haben, sondern erst mit den ganzen Texten dann erst wirklich rauskommt, worum ging es eigentlich wirklich.
Mhm. Aber die Texte kommen dann zu euch, oder wie bei Veranstaltungen oder auch Schreibwerkstätten, was ich so gelesen habe.
Gestern war die letzte.
Ja.
Also einerseits Schreibwerkstätten, in der halt auch intuitives Schreiben geübt und ausprobiert werden kann. Also ein sehr freier Zugang zum Schreiben. Und andererseits fragen wir bewusst Texte an und es werden uns auch Texte angeboten.
Mhm. Okay, und diese Texte, die dann angeboten werden, die werden dann verdichtet und daraus entsteht dann dieses Magazin, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, die werden dann zusammengetragen. Wenn längere Interviews stattgefunden haben, dann wird das natürlich gekürzt und immer in Absprache mit den Sprechenden. Das ist ein sehr schöner Prozess, weil man eben da die Möglichkeit hat, jemandem wirklich lange zuzuhören und dann das rauszuholen, was eben, etwas auf die Bühne zu holen, was der Mensch gerade Wertvolles für die Leserinnen mitzuteilen hat.
Und wie vertreibt ihr dieses Magazin? Wie kommen Menschen an dieses Magazin heran? Weil im Kiosk habe ich es noch nicht gesehen, am Bahnhof zum Beispiel.
Ja, das wäre schön. Und andererseits im Moment eben haben wir eine Website, kann man sich das Einzelexemplare bestellen oder in unser gemeinschaftsgetragenes Modell einsteigen und quasi auch diese ganze Entstehungsprozess mitfinanzieren. Also alles, was es braucht, damit es dieses Magazin gibt. Das ist ja weit mehr als das Produkt. Und wir streben jetzt auch einige Einzelhandelsorte an derzeit.
Okay, das heißt, es wird jetzt sozusagen in die Verbreitung gehen, noch stärker.
Genau. Und sehr oft auch auf Festivals oder in Wohnprojekten liegt das Magazin auf, in Bio-Hotels.
Cool. Ja, dann würde ich noch gerne was anderes anschauen. So, du hast ja auch gesagt, du bist ja Grundschul- und Kräuterpädagogin. Das habe ich auch gelesen von dir. Wie gehst du diesem Thema nach? Oder was machst du dort in diesem Feld sozusagen genauer?
Ja, wie ich am Anfang erzählt habe, war ich in der Grundschule im Regelschulsystem tätig. Das hat eine Pädagogik der Potenzialentfaltung. Das ist meine ursprüngliche Leidenschaft und ich würde sagen, die ist noch immer da. Ich lebe sie gerade in anderer Form. Also einerseits in Einzelbegleitungen im privaten Setting und andererseits auch in Tau, weil hier auch Menschen, ist auch ein Entfaltungsraum, ein Potenzialentfaltungsraum. Menschen können den nächsten Schritt gehen, auch einen Text zu publizieren, kann ein nächster Entfaltungsschritt sein. Und im Regelschulsystem war mir eben besonders wichtig, dass Kinder einen Raum bekommen, ihr ganz eigenes kennenzulernen und auch in der Gemeinschaft einbringen zu lernen.
Und dann kommen die Kinder zu dir oder sind es auch Erwachsene, um ihre Potenziale mit den Farben oder mit der Kreativität zu entfalten, oder ist das so?
Ja, einerseits kommen sie zu mir und ich komme auch zu ihnen und mit Erwachsenen genauso. Ja.
Das ist dann, wie könnte man es wie eine Art Coaching bezeichnen, oder?
Ich finde mich selbst in dem Begriff nicht so wieder.
Okay.
Aber es hängt sehr stark von der Person ab, würde ich sagen. Also ich lasse mich dann auch von dem stark führen, welche Bewegung aus der Person herauskommt. Also es geht darum, eigentlich das zu bestärken, was da ist und dem mehr Raum zu geben.
Das ist so ähnlich wie dieser Malort von
André Stern.
André Stern, ja genau. Kann man das irgendwie vergleichen?
Ja, es ist sicher vom Zugang her zum jungen Menschen ähnlich.
Ja, das ist cool. Können sich dann noch junge Menschen bei dir anmelden? Hast du noch Kapazitäten oder bist du schon weit ausgebucht? Weil dann würde ich das auch in den Shownotes verlinken, dass sich die Leute bei dir melden können.
Ja, ich freue mich immer, mit jungen Menschen zu arbeiten, weil sie mich inspirieren, weil ich mich da, ich liebe die Gespräche mit jungen Menschen und ja, immer gerne.
Gut. Und auch das Tau-Magazin werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, dass das die Leute auch bestellen können bei euch auf der Webseite.
Ja, wir freuen uns über Leserinnen, wir freuen uns auch über den Austausch mit Leserinnen, wir freuen uns über Schreibende und auch über Feedback natürlich.
Ja, also die letzte Ausgabe mit den Intelligenzen, die ich relativ intensiv studiert habe, die ist wirklich mega cool geworden. Also da muss ich euch gratulieren, das ist euch wirklich gut gelungen, so in meiner Wahrnehmung.
Danke.
Jetzt aber noch einmal zu dir, würde mich noch interessieren, wenn du so ein Zukunftsbild zeichnen könntest oder möchtest, Wie würdest du dir denn die Welt in, sage ich mal, vielleicht in 10 Jahren so vorstellen? Was wären so Ideale, um die es aus deiner Perspektive her oder von deiner Situation her geht?
Also, was ich mir wünschen würde, wäre, dass die großen Krisen, in denen wir mit Phänomenen in Kontakt kommen, die wir eigentlich schon längst in der Vergangenheit wissen wollen würden, dass die vorbei sind oder dass die im Abklingen sind und sich das, was, glaube ich, schon sehr präsent eigentlich im Raum ist, noch mehr in der sichtbaren Realität erfahrbar wird. Und was ich mir für die Kinder wünsche oder was ich mir fürs Bildungssystem wünsche, ist, dass Kinder sich ja ihren Weg quasi direkter gehen können, nicht mehr über, also dass das, was sie sind, nicht erstmal mit anderen Informationen unter Anführungszeichen zugeschüttet wird und sie sich dann erst nach der Matura beginnen freizuschaufeln mit Achtsamkeitsübungen oder anderen Angeboten, sondern dass dieser Weg direkter gehen darf und energiesparender ist und sich dadurch auch diese Fähigkeiten, die, glaube ich, auch in der Zukunft entscheidend werden, leichter entfalten können.
Das heißt, da müsste sich das Schulsystem verändern oder völlig transformieren.
Ich glaube, es ist schon in einem Transformationsprozess, weil viele Kinder auf gewisse Erziehungsmethoden gar nicht mehr reagieren und sich eben andere Orte suchen. Wie sich das konkret bald, also ob sich das zeigen wird oder wie sich das jetzt in den Lernformen zeigen wird, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, es braucht eine große Veränderung und es zeigt sich an allen Ecken und Enden, würde ich sagen.
Und was ist jetzt sozusagen, oder was könnte dein Beitrag sein, oder was wäre denn dein Beitrag, dass sich das noch weiter verändert?
Also ich trage schon lange ein Buchidee mit mir. Ich habe die Zeit in der Schule auch als Forschungsraum genutzt und habe sehr viel geschrieben in dieser Zeit und schließe jetzt bald mein Philosophiestudium ab und möchte dann, also es ist immer noch im Prozess, was genau dran ist zu sagen, weil ich nicht in diese Falle unter Anführungszeichen tappen möchte, das Alte zu kritisieren oder mit dem Finger auf Kolleginnen zu zeigen, die jede in ihrer Form das Beste tut, in dem Kontext, der halt gerade da ist. Und das wäre mir ein großes Anliegen, dass dieses Buch irgendwann geboren wird und ich mich da mitteilen kann in der differenzierten Form, die ich versuche, wie ich das wahrgenommen habe oder wie ich es immer noch wahrnehme und welche Lösungsideen ich auch habe.
Und dieses Buch ist, wie weit ist es schon im Entstehen? Dauert es noch mehrere Jahre oder ist es relativ in absehbarer Zeit? Was ist so deine Planung dazu?
Ich glaube, dass es in den nächsten 3 Jahren erscheinen kann.
Okay, ja, ist ein cooler Horizont. Und kannst du schon verraten, was sozusagen so eine Vision wäre, wie Schule funktionieren könnte? Gibt es da schon irgendeine so eine ausformulierte Utopie oder eben, wie gesagt, Vision?
Ja, ich durfte eigentlich die Vision im Schulsystem schon erleben. Ich habe bei einer Pädagogin, Christina Thomann, mein Praktika erleben dürfen und habe dann auch mit ihr gemeinsam die Klasse geführt. Und ich finde, sie hat schon eine Form gefunden, wie man auch im Regelschulsystem so eine potenzialentfaltete Pädagogik leben kann. Also so, als würden die Kinder frei lernen können, nur innerhalb vom System. Und da gibt es eigentlich für jeden Baustein im Schulalltag die stimmigen Lösungen, dass das Kind einerseits aus sich heraus arbeiten kann und andererseits in Gemeinschaft ist. Und das auch jedem zugänglich ist.
Und was brauchst du noch, dass mehr Lehrerinnen und Lehrer aufspringen auf diese Potenzialentfaltungshaltung? Weil ich glaube, es ist ja auch eine innere Haltung auch den Schülerinnen und Schülern gegenüber.
Ich würde sagen, ein großer Schlüssel liegt darin, auch den Lehrerinnen, also auch die Lehrerinnen als Menschen zu sehen und als Menschen mit Würde, die Autonomie und also Gestaltungsräume brauchen, deren Kreativität entscheidend ist. Also ich denke, man muss bei den Lehrerinnen ansetzen, ihnen einen würdigen Arbeitsplatz zu geben. Also einerseits schöne Räume, genug Raum. Ich habe Situationen erlebt, wo Lehrerinnen am Boden, am Gang im Winter in der Kälte unterrichten. Das ist für mich kein würdiger Raum, um mit Kindern zu arbeiten und die Welt zu verändern, um Integrationsprobleme zu lösen, um Kindern die deutsche Sprache beizubringen. Also es braucht Räume, in denen das möglich ist, die Aufgabe, die man bekommt, umzusetzen. Also da sehe ich den größten Hebel bei den Lehrerinnen und bei der Gestaltung dieser Arbeitsplätze.
Es gibt wirklich schon noch so schlimme Arbeitssituationen in den Schulen. Das erstaunt mich jetzt.
Ja, es sind Raumprobleme. Und ich würde nicht sagen, dass es Ressourcenprobleme sind, weil es sind, zumindest wie ich das erlebt habe, genug Lehrerinnen waren da. Nur die, wie man eingeteilt wird und wie mit den Ressourcen umgegangen wird, da sehe ich viele Möglichkeiten, das noch effektiver zu machen. Und ja.
Gut. Ja, dann zum Abschluss noch so die Frage, was würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern so gerne noch mitgeben? Was wäre so eine konkrete Idee, wie jeder Einzelne in seinem Wirkbereich einen Beitrag zu einer lebenswerteren Welt beitragen kann? Hast du da irgendeinen Gedanken, eine Idee, einen Wunsch?
Die eigenen Empfindungen ernst nehmen. Die Körperempfindungen, die Gefühle, die inneren Impulse, auch die Bilder. Und versuchen, denen nicht von heute auf morgen, aber denen treu zu bleiben und denen immer mehr Raum zu geben und diese zu bestärken. Also eigentlich Ja zu sich selbst zu sagen.
Cool, ja, vielen Dank. Das ist ja ein sehr cooler, sehr spannendes Thema, das Ja, weil das hat ja ganz viele Konsequenzen, auch wenn man wirklich Ja zu sich selber sagt. Und das muss man ja zuerst einmal durchdenken oder durchfühlen oder durchspüren, was das bedeutet. Da kann ich gut mit. Ja, dann sage ich danke für das interessante Gespräch.
Danke für die Einladung.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.